eine völlig verantwortungslose Politik, zumal sie gar nicht funktioniert. Die Jungen werden ja dann weglaufen, werden das ja gar nicht machen.
Passiert ja jetzt schon.
Ja, dann irgendwann bricht dann das ganze System zusammen und wir werden wie Argentinien. Das war einmal ein prosperierendes Land und dann irgendwie, trotz der Bodenschätze und so weiter, ging es da ein halbes Jahrhundert den Bach runter.
Wie stehen Sie zu KI und deutsche Position in diesem Fall?
Ja, nun, die KI ist ein gewaltiger Multiplikator des menschlichen Geistes. Ein Hilfsmittel größerer Art, eine Revolution, die das Internet wahrscheinlich noch in den Schatten stellen wird. Aber Missbrauchsmöglichkeiten ohne Ende, nicht? Auch so ein Video wie dieses kann gefälscht werden, indem mit derselben Stimme und mit leicht manipulierten Mundbewegungen dann irgendein Unsinn erzählt wird. Häufig auch gerade bei Anlageprodukten. Also ich mache grundsätzlich keinerlei Anlageberatung oder sowas, sondern ich bin ein Volkswirt, ich berate das Volk.
Aber mit Ihrem Renommee ist es natürlich sehr willkommen, so etwas zu fälschen. Ja, mit
es existieren tatsächlich im Netz KI-generierte Bilder oder Videos mit meinen Bildern. Die Videos sind mit einem ganz anderen Inhalt mal gemacht worden. Da wird ein neuer Text unterlegt und Leute werden verführt, irgendwo Geld zu investieren. Ich habe so einen Ordner mit Anzeigen bei der Staatsanwaltschaft und Schreiben an Meta und was weiß ich. Sie erreichen da gar nichts.
Ja, wobei das ist ja eine sehr gute Ankündigung, dass wenn man von Ihnen irgendwo eine Empfehlung für eine Anlage bekommt, dann ist das eine Fälschung. Vielleicht von meiner Seite als Volkswirt. Ich habe ja Sie zuletzt im Gespräch mit Professor Pendrafaschüschen gesehen. Und mein Professor.
Mhm. Ach ja.
Ja, mit dem wir noch Generationsbilanzierung studiert und auseinandergenommen hatten, wo er extrem viel Recht hatte, wenn man jetzt aktuell die Entwicklungen in Deutschland anschaut.
Ja, die Rentenproblematik, die jetzt auftaucht, für jedermann sichtbar, die wusste man schon vor 40 Jahren, über 40 Jahre. Biedenkopf und Miegel haben damals dazu geschrieben, da war ja schon klar, dass nicht genug Babys geboren werden und dass also die Babyboomer, die 64 geboren sind, plus minus ein paar Jahre, dass die dann irgendwann in die Rente kommen und keinen Nachwuchs haben. Und dann ist leider keiner da, der ihnen die Rente bezahlt. Denn es ist ja kein kapitalgedecktes System, wo die Beiträge irgendwo auf eine hohe Kante gelegt werden und dann verbraucht werden, sondern da ist nichts. Die hat kein Kapital, null.
Ja, und das ist, glaube ich, auch ein großes Thema. Sie schreiben in einem Ihrer Bücher, dass 2015 ein Kipppunkt war, wo Rentner mehr politisches Gewicht haben, rein mathematisch, wie die jungen Wähler, was zu einem Interessenskonflikt führt auf der politischen Ebene.
Ja, das ist ein Paper, was ich mit Silke Übelmesser geschrieben habe, eine Assistentin von mir, die jetzt Professorin auch ist. Und wir haben einfach mal ausgerechnet, wie sieht die Altersverteilung aus, wer ist da wahlberechtigt, wie verschiebt sich sozusagen der Medianwähler, das ist der die Altersgruppen in zwei gleich große Hälften teilt. Und wenn man das weiß, weiß man auch, wo die politischen Mehrheiten liegen, nicht? Und dann haben wir überlegt, wer profitiert von einer linearen Ausweitung des Rentensystems, wenn man jetzt alle Renten um 10% vergrößert und alle Beiträge und Steuern auch um 10%, nicht? Naja, die Alten profitieren auf jeden Fall, die zahlen ja keine Beiträge mehr. Die Jungen verlieren auf jeden Fall, weil dieses Umlagesystem ja ein intergeneratives Umverteilungssystem ist, das einfach nicht die Rendite bringen kann, wie am Kapitalmarkt sie erzielt wird. Und dann kann man ausrechnen, wo der Kipppunkt ist. Und das war das Jahr 2015. Da sind wir ja nun schon weit drüber. Also wir haben strategisch eine Mehrheit von Leuten, die lieber mehr Rente und Beiträge wollen als weniger Rente und Beiträge.
Und die Rentenbeiträge steigen Mitte des Jahres um über 4%, wo die Inflation bei 2,2% liegt.
Ja, das liegt daran, dass natürlich auch der Produktivitätszuwachs reinspielt, denn Inflationsrate plus Produktivitätszuwachsrate ist ja das, was eine Wirtschaft verkraften kann als Lohnsteigerung. Das ist cum grano salis dann immer so die Lohnsteigerungsrate und das liegt eben um den Produktivitätszuwachs über der Inflation.
Und wie geht man grundsätzlich mit solchen unpopulären Entscheidungen als Politiker um, Herr Professor Sinn? Gibt es dann noch die Möglichkeiten, da noch gegenzusteuern oder ist der Zug wirklich abgefahren?
Ja, man kann jetzt an die Alten appellieren, dass sie doch auch das Los der Jungen, die ja vielleicht dann auch zum Teil ihre Kinder sind, denken. Aber es gibt natürlich viele Alte, die haben gar keine Kinder. Warum sollen die an das Los der Jungen denken? Das ist schon auch ein Problem, dass man bekämpfen könnte, wenn man also den Eltern Stimmrecht für die Kinder mitgibt, ein extra Stimmrecht, ne, als Patron der Kinder oder so. Aber das haben wir ja alles nicht. Also ein Politiker kann gegen diese Mechanismen der Demokratie nicht angehen, sondern er muss sich dem fügen, sonst verliert er die Wahl. Und deswegen ist das leider eine schlimme Mechanik, die da auf ihn zukommt. Aber er kann an den Altruismus der Alten appellieren, indem er klar macht, wie das Rentensystem überhaupt funktioniert. Und dann muss er sehen, dass dann doch eben die Last für die Jungen ein bisschen, also der Zuwachs der Last dann ein bisschen abgemildert wird, dass auch die Rentner sich ein bisschen beteiligen. Und Rentner heißt hier nicht etwa nur gesetzliche Rentenversicherung, sondern im ökonomischen Pensionäre auch, ne? Alle, die da im Alter aus einem Fonds eine Rente sich finanzieren.
Kapitalstockorientiert.
Ja, gut, also jedenfalls die Beamten müssen auf jeden Fall auch ran. Also Beamtenpensionen sind mit gemeint, wenn ein Ökonom über Rentner redet. Das wird dann wieder in der Presse so aufgespielt. Ja, die Beamten und die anderen müssen bezahlen. Das hat kein Ökonom je gemeint. Sondern das ist natürlich immer so, dass wenn da Nachteile sind, dass die oder intergenerative Verwerfungen, dass dann die Pensionäre genauso behandelt werden müssen wie die Rentner, nicht? Im engeren Sinne. Also das Einfachste wäre, man arbeitet länger. Das tut ja keinem so richtig weh. Ja, also statt dass man jetzt die Jungen zu höheren Beiträgen verpflichtet oder bei den Alten das Rentenniveau kürzt, kann man auch sagen, hier, wir schieben das Rentenalter allmählich hoch. Und das ist ja schon mal beschlossen worden, nur das ist dann unter von früheren Regierungen dann wieder aufgehoben worden, eben weil sie sich billig die Zustimmung der Alten erkaufen wollten. Aber man muss jetzt auch eine Aufklärungsarbeit machen, man muss darüber reden. Man muss jedem klar machen, dass es nicht anders geht. Eine Gesellschaft insgesamt kriegt keine Rente, wenn sie nicht vorgesorgt hat. Sie kann vorsorgen, entweder indem sie Kinder großzieht, also Schaffenskraft investiert in die Erziehung der Kinder, oder diese Schaffenskraft verwendet, um am Markt Geld zu verdienen und das Geld spart am Kapitalmarkt. Nicht? Mehr Möglichkeiten gibt es ja nicht. Wenn eine Gesellschaft weder spart und vom privates Vermögen bildet, noch Kinder in die Welt setzt, dann muss sie hungern im Alter. Es sei denn, die Chinesen würden helfen oder Trump. Aber die tun das natürlich nicht.
So umgekehrt.
Ja, ja.
Ich muss gestehen, ich kam ja vor ungefähr 25 Jahren nach Deutschland. Kam aus Usbekistan und ohne etwas. Und für mich war es immer klar, Deutschland bietet mir unglaubliche Möglichkeiten. Und das hat sich auch genauso bewahrheitet. Die letzten paar Jahre waren die ersten Jahre, wo ich mir ernsthaft begonnen habe, Gedanken zu machen über die Zukunft von Deutschland, auch aus der Perspektive des Wohlstandes für meine Kinder.
Ja.
Das hätte ich mir vor 25 Jahren nicht vorstellen können, dass so ein Moment kommt.
Ja, hätten Sie mal meine Schriften lesen sollen, ne? Ich habe also, naja, ist ein Witz, aber 1989 habe ich einen großen Vortrag oder 88 gehalten bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften zu genau dieser Problematik, was ich jetzt gesagt habe. Man muss entweder Humankapital bilden, indem man seine Kinder erzieht. Das kann man aber nicht, wenn man sie nicht hat, nicht? Oder man muss Sachkapital bilden, also Sachfinanzkapital, was ja nur ein indirekter Anspruch auf Sachkapital ist. Wer beides nicht macht, der kommt im Alter nicht zurecht als Gesellschaft insgesamt. Genau. Natürlich kann der Einzelne sagen, ja, ich will trotzdem Geld haben, aber zulasten der anderen geht das dann nicht. Dann würden also praktisch die Kinderlosen von den Familien mit Kindern ernährt werden. Ne? Weil die haben in die Kinder investiert, die Kinder werden groß, zahlen in das System ein und aus diesen Zahlungen würden dann die Kinderlosen auch mit ernährt. Das ist schon ein gewisses Problem. Ne? Mhm.
Ja, abgesehen von der Rentenpolitik und der Rentenproblematik haben wir noch ein weiteres Thema, dass ich das Gefühl habe, dass wir jetzt immer linksprogressiver auch in der wirtschaftlichen Ausrichtung werden und dass der Staat immer mehr an Funktion und an Lösungsansätzen übernehmen soll und die Verantwortung von der Bevölkerung wirklich übernimmt.
Kann er ja nicht. Der Staat ist ja nur die Repräsentanz der Bevölkerung. Wenn die Bevölkerung nicht mehr arbeiten kann, kann der Staat gar nichts machen.
Aber aktuell passiert ja Folgendes, dass der Staat jetzt auch durch Corona alle schreien nach jeglichen Hilfen.
Ja, aber das, wenn die Jungen nicht da sind, die den Staat hier finanzieren mit ihren Steuern und Beiträgen, dann geht es ja nur über eine Verschuldung. Und das ist das, was der Staat macht. Ja, der Staat verschuldet sich über beide Ohren. Und was heißt das? Dass die nachfolgenden Generationen, die jetzt sowieso schon so hohe Lasten haben, auch noch mehr Lasten haben, indem sie diese Schulden bedienen müssen. Das ist ja eine völlig verantwortungslose Politik, zumal sie gar nicht funktioniert. Die Jungen werden ja dann weglaufen, die werden das ja gar nicht machen.
Passiert ja jetzt schon.
Ja. Dann irgendwann bricht dann das ganze System zusammen und wir werden wie Argentinien, ja, es war mal ein prosperierendes Land und dann irgendwie trotz der Bodenschätze und so weiter ging es da ein halbes Jahrhundert den Bach runter.
Mhm. Wir haben bei uns im Podcast auch mit Professor Bagus gesprochen, das ist ja auch ein guter Freund von Milay oder Milay und der hat auch berichtet, was für wirtschaftliche Entfaltung das Land aktuell erlebt. Wie sehen Sie diese Möglichkeit, totale Entbürokratisierung und eigentlich Entfesselung der wirtschaftlichen Kräfte zulasten der staatlichen Lenkung?
Ja, die praktischen Möglichkeiten sind immer gering, weil da muss es schon ziemlich schlecht sein in der Gesamtsituation. Das war in Argentinien so, da hat der Letzte begriffen, dass es so nicht geht, nicht? Aber bis man da ist, vorher, durch bloße Einsicht, wird es nicht geglaubt. Einsicht oder Erfahrung, das ist das, was den Menschen zur Verfügung steht. Man kann nachdenken und denken und sich überlegen, was passiert eigentlich für ein Unglück, wenn ich so weitermache. Oder man kann warten, bis es soweit ist, erfahren, wie schlimm es wird und dann seine Position und seine Handlungen ändern.
Und wie schätzen Sie aktuelle Politik ein? Und wenn Sie jetzt sagen, Deutschland hat noch richtige Chancen. Wo würden Sie diese Chancen sehen?
Die Chancen liegen in der Vergangenheit, indem wir ja aus historischen Gründen dieses wundervolle Ausbildungssystem haben mit den Berufsschulen, also die duale Ausbildung. Das hat ja sonst kaum jemand auf der Welt. Und wenn Sie mich fragen, was also Deutschlands industrielle Stärke begründet, dann ist es erstens das duale Ausbildungssystem, zweitens das duale Ausbildungssystem, drittens das duale Ausbildungssystem. Und dann kommt alles andere. Und also, was mich jetzt total enttäuscht und entsetzt, ist, wie man es hinnimmt, dass zum Beispiel die Migranten, die kommen, diese Möglichkeiten dieser ausgezeichneten dualen Ausbildung gar nicht in Anspruch nehmen. Die wollen alle lieber sofort einen Hilfsarbeiterjob bei Amazon und irgendwie Pakete ausfahren oder sonst was machen, statt dass sie ihren jugendlichen Kopf, der ja noch aufnahmefähig ist wie ein Schwamm, ja, benutzen, um zu lernen, zu lernen, zu lernen. Und zwar im Bereich eben der handwerklichen Tätigkeiten. Da ist Deutschland international Spitze. Und wenn wir das nicht ganz einschlafen lassen und uns darauf besinnen und jetzt auch Programme machen, um die ganze Migrationsbevölkerung an die duale Ausbildung zu bringen, nicht? Dann hätten wir einen großen Gewinn für die Zukunft.
Mit Appellen werden wir das ja nicht ändern. Das muss ja strukturell irgendwie angefasst werden.
Naja gut, wir, das ist wie bei der Schulausbildung an sich, nicht? Mit bloßen Appellen funktioniert die staatliche Schulausbildung nicht. Und überall auf der Welt haben sich die Länder entschlossen, das anzuordnen, dass man zur Schule gehen muss, nicht? Also,
Wäre das auch hier die Möglichkeit?
ja, na gut, also man kann ja sagen, also bevor man jetzt einfach so einen Job macht, als junger Mensch sollte man eine Ausbildung machen müssen, nicht? Und was auch immer. Aber sollte eine Art von Schulpflicht geben, wobei es verschiedene Schulwege gibt, die kann man. Wir haben ja eine Schulpflicht und man kann das mal ausweiten, diese Zahl der Jahre, während derer die Schulpflicht besteht und auch eben die Kategorie der höheren Ausbildung sowohl im Handwerksbereich als auch im akademischen Bereich da einschließt.
Kapitalismus hat ja aus der Perspektive der wirtschaftlichen Einwertung für einen enormen Rückgang der Armut gesorgt, wird aber in Deutschland trotzdem sehr skeptisch beäugt.
Ja, weil bei uns ja die Armut deswegen nicht zurückgeht, sondern die geht in den Dritte-Welt-Ländern zurück. Die Wasserstände werden angeglichen, verstehen Sie? Wir sind da oben und Bangladesch ist da unten und durch den Kapitalismus wird erreicht, dass das Kapital nach Bangladesch fließt und dort investiert wird, wegen der niedrigen Löhne. Ja? Das zieht dann konkurrenzmäßig die Löhne hoch und drückt die unseren. Hoffentlich nur gegen den Trend, dass sie nicht so schnell wachsen wie sonst. Aber sie können, also gegen den Trend werden sie auf jeden Fall reduziert bei uns. Und daraus entsteht diese unterschiedliche Beurteilung der Globalisierung und des Kapitalismus. In Asien, wo man davon profitiert, ist das eine tolle Sache. In Deutschland wird es kritisch gesehen, obwohl wir ja nun nach dem Krieg mit unserem Wirtschaftswunder auch genau von diesem selben Mechanismus profitiert haben. Die Deutschen waren extrem billig und konnten ihre Volkswagen nach Amerika verkaufen. Und das hat das deutsche Lohnniveau in Richtung des amerikanischen gehoben. Also wir sind immer noch nicht da, aber der Unterschied ist kleiner geworden.
Und die Schweiz performt zum Beispiel in den letzten 6 Jahren deutlich besser als Deutschland, obwohl sie auch Industriestaat ist.
Ja.
Von der Quote sogar höher wie Deutschland. Und wenn Sie die letzten 6 Jahre anschauen, Deutschland hatte, glaube ich, reell im BIP kein Wachstum erfahren, im Unterschied zu vielen anderen Industrieländern.
Ja, das liegt daran, dass wir die Autos haben und die Chemieindustrie, das haben die Schweizer so nicht. Sie sind besser aufgestellt, beziehungsweise sie sind auch nicht malträtiert worden von der EU. Das sind ja alles EU-Vorgaben, die uns den Energiehahn abdrehen. Und dann die größten Opfer sind dann die Autos und die
Chemie auch ich.
Chemie, ja. Bei den Autos hat man es ja noch zusätzlich so gemacht, dass man dann auch Flottenverbrauchs- bzw. Emissionswerte für CO2 festgelegt hat pro Kilometer einer Flotte und so weiter. Wenn Sie das umrechnen, sind das für 2030 schon festgelegt, 2018 und folgende. 1,8 Liter Dieseläquivalente pro 100 Kilometer, die ein Durchschnittsauto der Flotte eines Herstellers da emittieren oder verbrauchen darf. Es geht ja gar nicht. Es geht nur, wenn man mogelt, und die EU hat hier gemogelt, indem sie gesagt hat, die Elektroautos
Da kann man dagegen rechnen.
haben keinen CO2-Ausstoß. Natürlich haben sie CO2-Ausstoß. Der Auspuff liegt im Kohlekraftwerk, im Gaskraftwerk ein bisschen weiter weg. Klar, wenn das grüner Strom ist, dann nicht. Oder vom eigenen Dach, der kommt, prima. Aber es ist immer noch eine ganze Menge schmutziger Strom im Netz und den bezieht man auch mit seinem Elektroauto. Insofern ist die Frage, wer da überhaupt sauberer ist bezüglich CO2, ein Elektroauto oder ein Dieselauto, die ist ja noch ein bisschen offen. Man kann Rechnungen machen, die werden auch von den Grünen da immer propagiert. Da ist eine glorreiche Zukunft dabei, wo wir dann die ganzen Strom grün machen. Na ja, dann. Aber das ist ja nicht Realität. Wenn Sie das mit den heutigen Energiemixen berechnen, dann ist das ein Rechenexempel. Je nach Annahmen kommt es mal raus, dass der Diesel vielleicht auch besser sein kann bezüglich des CO2-Ausstoßes. Zumal ja diese Wunschträume, dass wir alles grün machen, nicht realisiert werden können. Wir sind ja jetzt schon in der Situation, wo der ganze Strom, der grün ist, zu bestimmten Zeiten gar nicht untergebracht werden kann. Wir haben im Schnitt des Jahres etwa anderthalb Stunden mit negativen Strompreisen an der Börse. Ja, warum? Weil dann zu viel Sonnen- oder Windstrom da ist um die Mittagszeit, als dass man das unterbringen kann. Und dann muss man mühsam bei den Nachbarländern irgendwie eine Abnahmemöglichkeit suchen. Die sehen aber diesen Strom dann nicht als ökonomisches Gut, sondern als Schrott an und wollen dafür bezahlt werden, dass sie ihn absorbieren.
Ist ja sehr, sehr interessant, weil aktuelle Preise in Deutschland für Energie gehören ja zu den mit Abstand höchsten weltweit, vor allem bei
einer Industrie. Strom.
Für Strom, ja, genau. Wobei, wenn man jetzt Spritpreise anschaut, ist auch weil in EU, in anderen Ländern sind die Spritpreise nicht so stark angestiegen wie jetzt auf deutschen Tankstellen. Ja.
Ist das so?
Ja.
Na gut, andere haben vielleicht auch da noch mehr Möglichkeiten, sich zu versorgen. Aber gut, in Italien ist doch auch, sind die Energiepreise auch sehr stark gestiegen. Das Land hat eben ähnliche Probleme da wie Deutschland. Ja, mit der grünen Energie müssen wir uns das überlegen. Die ist sehr flatterhaft. Manchmal ist sie da und zu viel. Dann schießt es hoch, wenn die Sonne richtig scheint. Ich habe ja auch eine grüne Anlage zu Hause. Toll. In die Mittagszeit, wenn man es selber verbrauchen kann in der Batterie, ist es gut. Aber im Aggregat für alle geht das halt nicht. Ne?
Und im Winter sind das nur 20% der Maximalleistung.
Ja, na gut. Also die grüne Energie hat Vorteile, auch aus Sicherheitsgründen. Das sollte man nicht gering schätzen.
Aus Autonomie.
Wenn man jetzt mal an Kriegssituationen denkt und Putin und Co., ja, und Cyberattacken auf das Netz und was alles da schiefgehen kann oder irgendwelche Terroristen wie in Berlin, die da ein ganzes Viertel lahmlegen mit der Stromversorgung. Da spricht ja vieles dafür, diese Dinge am Dach zu haben.
Mhm.
Dann hat man den Strom und in der eigenen Batterie. Dann kann man wenigstens, wenn so ein Ausfall ist, ein paar Tage sich retten. Zwar nicht in vollem Umfang, muss man auch schon sehen, dass man alle Verbraucher mehr oder weniger runterfährt, aber einige, die Kühlschränke können jedenfalls weiter betrieben werden.
Professor Sinn, ich weiß nicht, ob Sie schon mal einen Ausfall erlebt hatten. Ich hatte ja auch so eine Anlage mit einer sogenannten Inselfunktion. Das ist, wenn da draußen wirklich eine Havarie passiert, dann sollte bei Ihnen die Anlage runterfahren, dann wieder hochfahren. Die fährt aber nicht hoch, wenn bei Ihnen zu viele Geräte angeschlossen sind, weil die alten Anlagen einen Durchsatz von nur 3 kbpik hatten.
Mhm.
Ich war sehr überrascht, als meine Anlage nicht hochgefahren ist.
Ach ja, wir müssen erstmal alles runterfahren.
Genau, aber das muss man ja wissen, das wusste kein Mensch, deswegen erzähle ich das.
Ja, das ist aber im richtigen Netz auch. Wenn wir einen Blackout haben, hat ja gelegentlich mal in Norddeutschland, Spanien überall Blackouts gegeben. Dann wird alles abgeschaltet und dann muss man das ganz vorsichtig wieder hochfahren. Wenn man das zu schnell hochfährt, dann wird das Netz punktuell zu stark belastet und es will zu viel Strom in die anderen Gebiete fließen, wo noch kein Hochfahren möglich war. Und dann werden die Leitungen überlastet. Das Spannungsgefälle führt ja zum Stromfluss. Und wenn das Kabel zu dünn ist, dann schmilzt das durch oder dann brennt die Sicherung durch.
Das war für mich eine sehr überraschende Erfahrung, weil wir der Podcast hätten aufnehmen sollen. Ich dachte, okay, das wird jetzt funktionieren, dafür ist ja die Anlage da. Aber nein, leider.
Nee, aber gut, also die... ich glaube, die modernen Anlagen haben auch dagegen Schutzvorkehrungen.
Die sind auch besser. Die können jetzt mit 6 und mit 9 Kilowattstunden starten. Bei mir waren noch 3, deswegen.
3 ist wenig. Nein, also ich glaube, sie brauchen dann schon 10, 15 Kilowatt Peak, weil aus dem Peak wird ja dann, der wird ja nur manchmal erreicht. Wenn im Sommer der Himmel blau ist, kommt da eine ganz schöne Ausbeute zustande. Können Sie an einem Tag Ihr Elektroauto damit laden. Ja. Das sind ja alles Modelle, die durchaus vernünftig sind. Ne? Aber man kann nicht die Energieversorgung eines ganzen Landes elektrisch machen. Das geht ja nicht. Bedenken Sie, wir haben in Deutschland am Endenergieverbrauch haben wir 20% Strom. Und von dem Strom haben wir, was weiß ich, ist jetzt grün, je nach Rechnungsweise 50, 55%. Da zählt man aber auch den Strom dazu, der zu negativen Preisen geliefert wird. Das ist ja kein echt verwertbarer Strom. Also da wird viel gemogelt. Da wird Kilowattstunde gleich Kilowattstunde gesetzt, weil das geht ja auch nicht. Man braucht ja einen steuerbaren Strom, nicht? Je nach Bedarf muss der Strom auch da sein. und nicht einen Strom, den man abnehmen muss, wenn er geliefert wird. Ne? Also alles hat seine richtigen Seiten. Privat in den die Haushalte können da viel machen. Die Gesamtstromversorgung eines Industrielandes auf Wind- und Sonnenstrom zu basieren, halte ich für nicht möglich. Das geht zu gewissen Prozentsätzen, aber wenn man diese Grenzen überschreitet, dann gibt es zu viel überschießende Stromspitzen und zu viel Zeiten mit negativen Strompreisen, wo man nicht weiß, was man dann machen soll.
Ja, Sie hatten in Ihrem Vortrag auch erwähnt, dass zum Beispiel in China Elektromobilität einen ganz anderen Grund hatte wie in Deutschland, weil die dort einfach Smog-Entwicklungen in den Städten hatten.
Ja, das ist so schrecklich, dieser Smog in der Winterzeit, wenn viel Feuchtigkeit in der Luft ist und an dem und dann gibt es ja starken Nebel, wenn da so Partikel in der Luft, das wird dann alles Nebel. Ähnlich wie London im 19. Jahrhundert, als mit Kohle überall geheizt wurde. Und das wollten die Chinesen wegbringen. Deswegen haben sie die Auspüffe der Autos so 100 Kilometer weit weg von der Stadt angesiedelt. Und dazwischen ist jetzt nicht physisch eine Leitung, sondern also nicht ein Rohr, sondern ein Stromkabel. Ne?
Aber das würde ja bedeuten, dass aus der Perspektive der deutschen Fahrzeughersteller, es wurden ja BMW, Mercedes und Co. vorgeworfen, dass sie diesen Trend massiv verschlafen haben. Wie würden Sie diese Aussage einschätzen?
Ja, was China betrifft, können sie das natürlich sonst nicht beeinflussen und müssen das hinnehmen wie ein Naturereignis, dass die Chinesen jetzt plötzlich sagen, es müssen Elektroautos sein, damit diese Stäube sauber werden. Also um Klima ging es da nie bei den Chinesen. Aber was Europa betrifft, haben wir ja noch einen politischen Einfluss. Da muss man ja nicht hinnehmen, dass die EU Flottenverbrauchswerte vorschreibt, die zur Vernichtung praktisch der Automobilindustrie führen. Das ist ja etwas, was passiert ist 2018, was da beschlossen wurde, ist haarsträubend. Das waren umgerechnet 2,2 Liter Dieseläquivalente pro 100 Kilometer, die dann für eine Flotte noch erlaubt waren. Wer kann das denn schaffen? Also für das Jahr 2030 in 2018 beschlossen. Wer kann denn solche Autos bauen? Keiner kann sie bauen. Und das geht nur, wenn man mogelt, wenn man sagt, Elektroautos dürft ihr in eure Flotte einführen und die rechnen wir mal so, als hätten sie einen CO2-Ausstoß von null, obwohl das eben nicht stimmt, nicht? Weil die Energie ja nicht nur grün ist.
Und in diesem Kontext wird aber häufig als Lösung staatlich gelenkter Kapitalismus von China als Beispiel herangeführt und zu sagen, schaut mal, wie sie sich entwickeln. Das liegt ja nur daran, dass die so gut performen.
Ja, das ist schon eine Staatsaufgabe. Ich meine, das ist eine Externalität par excellence, wenn da die Luft in den Städten zu schlecht wird. Die Chinesen mussten was machen. Das passiert nicht freiwillig. Das geschieht nur, indem der Staat jetzt aktiv wird und den Ausstoß dieser Stäube zurückführt.
Genau. Die Aussage, ich meinte, dass sie zum Beispiel in die Robotik investieren, in die Technologie investieren. Meinte ich jetzt, dass da der Staat eine lenkende Funktion nicht jetzt so...
Der Staat? Naja, also das wird hier immer behauptet.
Es wird aber nur Rosinen werden gepickt.
Ja, nee. China ist ja nun auch eine Marktwirtschaft. Die hat natürlich eine Diktatur, die da von oben vieles steuert. Aber im Prinzip ist es ja eine Marktwirtschaft. Und die Marktwirtschaft in China hat den großen wirtschaftlichen Erfolg dieses Landes gebracht. Was mich wundert, ist bei diesem Thema, auch über Amerika, da wird gesagt, hier, Amerikaner investieren in künstliche Intelligenz 500 Milliarden, also wir nur 50, das müsst ihr doch verzehnfachen, da muss doch jetzt der Staat dran. Aber es macht ja nicht der Staat in Amerika.
Dort machen das Unternehmen.
Da machen es die Unternehmen, nicht? Nach dem Staat zu rufen, um irgendeinen statistischen Unterschied auszugleichen zu einem anderen Land, das eben freies Unternehmertum hat, das ist ja wohl das Allerletzte.
Wie geht man damit um, hier die Märkte zu entfesseln, Herr Professor Sinn? Wenn Sie jetzt sagen würden...
Weniger Regulierung. Da, wo es nicht gerechtfertigt ist, kann man auch die Regulierung wieder abschaffen. Also diese ganze CO2-Regulierung aus Brüssel ist überflüssig, weil sie ja dem Weltklima nicht hilft, weil eben, wenn wir weniger fossile Brennstoffe verbrauchen, die auf den Weltmärkten handelbar sind, heißt das ja nicht, dass weniger CO2 in die Luft kommt, nur weniger auf deutschem und europäischem Territorium. Aber die Brennstoffe werden anderswo hingeliefert, wo sie dann verbrannt werden und immer noch in die Luft gehen. Das heißt, hier gibt es überhaupt keine Rechtfertigung für eine kollektive staatliche Aktion durch den Eingriff in die Energieversorgung Europas. Wenn das unilateral in Europa passiert und die anderen Länder nicht koordiniert sind, nicht? Wir haben zwar das Pariser Abkommen, aber da sind ja nur 30% des CO2-Ausstoßes der Welt, also im Wesentlichen die europäischen Länder und plus noch Japan und Kanada und so weiter dabei. Die anderen 70% lachen sich ins Fäustchen, weil unsere Nachfragezurückhaltung auf den Märkten dazu führt, dass die Preise für Öl zum Beispiel niedriger sind, als sie sonst gewesen wären und sie davon mehr kaufen können. Die Chinesen zum Beispiel haben ihre Ölnachfrage in den letzten anderthalb Jahrzehnten überproportional ausgedehnt. Ja, also das sind ja nicht diejenigen, die jetzt durch ihre eigene Nachfragezurückhaltung wenig CO2-Ausstoß.
Umgekehrt
ist es. Mehr. Sie haben also genau für ihre rapide Industrialisierung speziell auch immer mehr Öl gekauft. Wir kaufen alles mehr. Wir machen mehr grüne Energie. Wir haben ja Wüstensonnen, die können sie in Strom verwandeln. Prima. Sie haben Atomkraftwerke. Prima. Sie haben Kohlekraftwerke. Ganz viele bauen sie immer mehr. Alle 10, 15 Tage wird ein Kohlekraftwerk der durchschnittlichen deutschen Größe, 1 Gigawatt, hingestellt. Und sie haben ja auch eigene Kohlevorräte. Das heißt, der chinesische Aufschwung basiert zum großen Teil auf der Ausbeutung der eigenen Kohlevorräte. Das muss man alles sehen. Wir können nicht unilateral diese Klimapolitik machen, die macht alles kaputt. Und gerade in dieser quasi religiösen, exzessiven Festlegung, dass wir bis 2045 gar keinen CO2-Ausstoß mehr haben. Wie geht das denn? Es ist ja so hirnrissig, dass man sich nur fragen kann, wieso überhaupt die öffentliche Meinung das so hinnimmt, diese Aussage. Es ist so ein Quatsch. Es geht gar nicht. Es geht gar nicht. Das ist exzessiv, das ist klimaextremistisch.
In Berlin haben sie dafür gestimmt, sogar in der Stadt. Ja, das ist ja, dass die Stadt auch.
Naja, eine einzelne Stadt.
Klimaneutraler wird als einzelne Stadt.
Ja, Hamburg.
Hamburg war das.
Hamburg. Ja, das mag ja gehen, wenn da nur ein Dienstleistungsgewerbe ist und man dann E-Autos fährt. Das hat ja eben den zusätzlichen Vorteil, dass die Luft sauberer wird in der Stadt, nicht? Das spricht schon was dafür, dass auch eine Stadt sowas beschließen kann, ja. Aber nicht wegen des Klimas, sondern wegen der Stäube und der guten Luft.
Ja. Viele sprechen von dem Bürokratieabbau. Es gibt ja Parkinson-Gesetz, das besagt, dass man das Bürokratie eigentlich Bürokratie nicht abbauen kann. Sondern
ja. Jeder möchte Indianer sein, kein Indianer sein, sondern Häuptling. Und wenn einer ein Indianer ist, dann möchte er zum Häuptling ernannt werden und der Häuptling braucht wieder neue Indianer. Das ist das Parkinson-Gesetz.
Ja. Professor, zum Abschluss jedes Gesprächs stellen wir drei Fragen, die würde ich Ihnen auch gerne stellen. Eine Frage betrifft ein Buch. Gibt es ein Buch, das Sie in Ihrem Leben sehr stark geprägt hat oder für eine gewisse Weichenstellung sorgte? Egal in welchem Segment.
Ja, also zwei Bücher würde ich mal nennen. Das eine ist Marx. Ja, die drei Bände des Kapitals, was man damals in der 68er Revolution ja gelesen hat. Das hat mich sehr beeindruckt und mich mit Fragen, meinen Kopf mit Fragen gefüllt, wo ich keine richtigen Antworten wusste. Und Marx hat ja über den Sozialismus dann leider auch nichts geschrieben, sodass man da gar nicht schlau werden konnte, wie es denn da funktionieren soll, ne? Aber er hat natürlich die Krisentheorie entwickelt, das ist immer noch bleibend. Er hat makroökonomische Aggregate gehabt, also konnte durchaus als kritischer Leser konnte man schon was haben. Aber vielfach hat er sich auch total vertan, das hab ich damals schon auch gemerkt. Und dann im Studium das Lehrbuch von Egon Sohmen über Allokationstheorie, das hat mich fasziniert, habe ich viel gelernt. Ja, wenn Sie mir jetzt zwei Bücher zu billigen. Ich habe natürlich viele Bücher gelesen. Ja,
Herr Professor, gibt es einen Ratschlag, den Sie als besten Ratschlag Ihres Lebens bezeichnen würden? Oder was würden Sie einem Hans Werner mit 20 per SMS schicken, wenn Sie die Möglichkeit hätten? 160 Zeichen.
Ja, ergreife einen Beruf, der dir Spaß macht und guck nicht nach dem Geld. Weil wenn er dir Spaß macht, dann kommt das Geld von alleine.
Sehr, sehr schön. Und dann die abschließende Frage. Was ist für Sie Sinn des Lebens?
Der Sinn des Lebens ist, die uns mitgegebenen Fähigkeiten im Sinne des Gemeinwesens auf verschiedener Ebene, Kollektiv, Familie, Nachbarn einzusetzen. Also sich darum zu kümmern, dass das funktioniert, für eine verantwortliche Rolle. Letztlich müssen wir zu Kant zurück, nicht? Der kategorische Imperativ. Man muss sich nach einem moralischen Gesetz verhalten, auch wenn es keiner aufgeschrieben hat.
Sehr schön. Vielen herzlichen Dank. Ich danke Ihnen auch für Ihre Botschaften. Die sind nicht immer angenehm und ich bin mir sicher, dass Sie auch sehr, sehr viel Gegenwind bekommen von vielen Seiten, dass Sie da so standhaft sind und damit auch das Leben von vielen Menschen positiv beeinflussen und sie zum Nachdenken bringen.
Ja, wenn das so wäre, wäre es schön.
Vielen herzlichen Dank.
Ich freue mich sehr, dass Sie auch diese Folge bis zum Ende gehört haben. Wir investieren viele Ressourcen und Leidenschaft, um diesen Podcast möglich zu machen. Sie würden uns sehr helfen, wenn Sie dem Podcast folgen und vielleicht auch bewerten würden. Ich danke Ihnen im Voraus. Ich freue mich auf unser Wiederhören.